Unser heutiges Thema ist emergente Testarchitekturen. Dazu sprechen Urs, Moritz und ich, Daniel, jeweils Softwareentwickler von Antrena, über unsere Erfahrungen aus unseren Projekten und wie sich dort die Testarchitektur verändert hat.
Ich definiere die Core Values jetzt erstmal als schnell, wertvoll, kosteneffizient.
Was schon vorher so ein bisschen mein Bauchgefühl war, dass es halt viel mit Feedback zu tun hat.
Ich habe schon genug Unit-Tests gesehen, die, wenn man es genau hinguckt, keine Unit-Tests waren.
Antrena entwickelt. Der Podcast von Antrena Objects. Von EntwicklerInnen für EntwicklerInnen.
Willkommen zu einer weiteren Folge Antrena entwickelt. Heute mit Moritz.
Hallo.
Und Urs.
Hallo.
Und wir haben heute das Thema emergente Testarchitekturen. Dazu hatte Moritz einen Vortrag bei den XP Days letztes Jahr. Und möchtest du einfach mal einführen in das Thema, Moritz?
Okay, ich probier's. Genau. Ich hatte mal einen Vortrag drüber gehalten. Da ging's drum, was überhaupt emergente Testarchitektur ist. Ich habe den Begriff ein bisschen definiert und auch erklärt, warum Leute das machen, was da dahinter steckt. Was das Fundament von dem Ganzen ist. Ich glaube, ursprünglich war der Vortrag mal motiviert davon, dass ich einfach in einer Menge verschiedenen Projekten eine Menge Architekturdiskussionen in alle möglichen Richtungen geführt habe. Und ja, ich würde mal sagen, auch ein sehr breites Spektrum an Projekten hatte. So manche, wo die Leute gar nicht wussten, was Unit-Tests oder überhaupt Tests sind oder nicht die Konsequenz hatten, sie umzusetzen oder glaubten, das sei vollkommen unpragmatisch, auch nur einen einzigen davon zu schreiben, bis zu Projekten, wo Leute auch alles gegen die Wand geschmissen haben, was irgendwie kleben geblieben ist und ja, dann End-to-End-Tests und Integrationstests und Akzeptanztests und Contract-Tests und Performance-Tests und Cucumber-Tests und alles Mögliche hatten und da war sich eine riesige kognitive, so einen riesigen kognitiven Load und ins Projekt reingeholt haben und nicht mehr wirklich auf das Aufwand-Mehrwert-Kalkül geachtet haben. Und ich schätze mal, aus so all diesen Einflüssen und all diesen Projekten ist halt die Idee zusammengekommen, mal einen Vortrag zu halten. Was wollen wir eigentlich mit unserer Test-Suite erreichen? Was sind so die Werte am Core, was sind so die wichtigsten Dinge, die wir haben wollen und ja, worauf sollten wir achten, worauf sollten wir in unseren Diskussionen achten, worauf sollten wir achten, wenn unsere Testsuite wächst, in unserer Kultur untereinander achten, wenn wir an unserer Testarchitektur arbeiten, wie kann die sich über die Zeit hinweg ändern, wie kann ein Inspect and Adapt reinfließen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Vortrag am Ende so die holistische Antwort auf alles gibt, aber ich glaube, ich habe es zumindest mal geschafft, irgendwie so lose zu definieren, was das ist und warum es wichtig ist. Und ja, würde mich mal ein bisschen für eure Meinung interessieren. Und ja, vielleicht ändert sich auch mein Bild über emergente Testarchitektur im Allgemeinen so, im Laufe des Podcasts. Fände ich sehr cool.
Ja, ich
so, lange Einleitung.
Ja, ich kann einfach mal so ein bisschen aus meiner Historie erzählen. Also ich war jetzt überwiegend in mehreren Projekten, aber eigentlich alles irgendwo Legacy oder an Legacy irgendwie angedockte Greenfield-Projekte. Also man hatte immer irgendwo einen Legacy-Anteil. Und ja, Tests, wenn sie vorhanden sind, dann waren sie je nach Projekt, also ich spreche jetzt über ein Projekt im Speziellen, da war es nicht unbedingt klar, was ist jetzt ein Unit-Test, was ist Integration-Test. Ich hatte immer das Gefühl, die haben sie einfach, so wie sie gerade lustig sind, dran gepappt. Bei manchen hatte ich auch das Gefühl, ja, wenn sie ein bisschen länger brauchen, um ausgeführt zu werden, ist es plötzlich ein Integration-Test. Ob der Test jetzt einfach nur schlecht geschrieben war, sei jetzt mal dahingestellt. Aber so aus quasi aus meinem täglichen Doing hatte ich da zumindest mal eine Geschichte, die ich jetzt halt hier mitbringen wollte. Wir hatten im Endeffekt eine Anforderung, ein neues Feature zu entwickeln. Ist jetzt auch erstmal egal, was um was für ein Feature es ging. Wir hatten aber festgestellt, die Bereiche, in die wir anfassen müssen, sah die Testabdeckung sehr mau aus. Wir haben dann halt von außen erstmal angefangen, okay, wir schreiben mal ja einen End-to-End-Test oder beziehungsweise ein bisschen aufgeblasenen Integration-Test, also wirklich End-to-End war es nicht, um einfach mal das, den Ist-Zustand, wie er aktuell ist, zu definieren. Haben wir auch so halbwegs hingekriegt, sind dann ein bisschen weiter runtergegangen und haben irgendwann festgestellt, so unser Verständnis und das, was auch Kollegen, also Leute, die schon länger im Code dabei sind, uns berichtet haben, passt nicht zu unseren Erfahrungen. Also wir sind von grob granularen End-to-End-Integration-Test, wie auch immer man es nennen will, ein bisschen weiter runtergegangen auf Integrationsebene und irgendwann dann halt auch auf Unit-Tests, nicht direkt Klassenebene, aber auf Unit-Test-Ebene, was ich zumindest mal definieren
würde. Kleine Rückfrage, habt ihr das direkt irgendwie am Anfang gemacht, bevor ihr angefangen habt, überhaupt produktiv kurz zu entwickeln, oder war das so ein
nach und nach
über die Monate hinweg, einfach nur ums Einmal also, zu können?
Genau, also über das, was ich jetzt rede, werden die Anforderungen, ein Feature zu entwickeln. Wir wissen, haben aus der fachlichen Sicht gewusst, wie aktuell das System funktioniert und wie es zukünftig funktionieren sollte. Wir haben mal gesehen, für den Ist-Zustand gibt es nicht mal irgendwelche Tests, aber der Ist-Zustand soll ja bestehen bleiben, wir sollen eine Erweiterung dazu machen.
Also die Anforderung war so die klassische, das System soll sich so verhalten wie davor, aber X
und in Situation X soll es Y ausgeben,
so genau.
Könnte man das vielleicht definieren.
Ja, und es war überhaupt nicht so klar, was eigentlich mit dem System, wie es sich gerade verhält oder was der gewünschte Zustand ist oder wie man rausfindet, dass ja, irgendetwas kaputt gegangen ist, darum wolltet ihr erst das Ding absichern, bevor ihr was Neues reinbaut.
Richtig, oder? Genau. Okay. Also der Ablauf, also der Happy Path ohne unsere Anpassung war, in kleinen Stücken war irgendwas getestet worden, aber es gab keinen kompletten Durchstich, aber das Grobe auf der oberen Ebene, das ging einigermaßen, haben wir hinbekommen. Also quasi diesen Happy Path konnten wir abtesten, aber je weiter wir runtergegangen sind, haben wir festgestellt, die Interaktion zwischen den einzelnen Module ist gar nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Wir haben nicht kapiert, wann irgendwelche Events, also da ging es auch teilweise um Events, die getriggert werden an gewissen Punkten, wie die plötzlich ausgelöst werden, bis ich dann rausstellte, ja, da werden mehrere Events auch gleichzeitig getriggert und glücklicherweise ist das eine Event immer als erstes da und dem User wird eine Sache angezeigt, dass da noch was anderes im Hintergrund ist, dass da zufällig da ist. Mhm. Das war niemandem so bewusst und die Implikationen, die daraus sind, haben wir dann so peu à peu erstmal rausgemacht. Also es war für uns erstmal ein Aufwand zu verstehen, was da überhaupt passiert. Andere Entwickler, die diesen Code vielleicht mal entwickelt haben, sind nicht mehr da, so typisch Legacy-Software. Und die sich meinten, damit auszukennen, haben es auch nicht verstanden.
Also klingt wie so klassisches Verhalten oder klassisches Problem, das wir wieder hat. Ich fange jetzt an, zum ersten Mal Tests für meine Komponente zu schreiben und decke quasi sofort fundamentale Designprobleme auf. Oder halt in dem Fall auch noch irgendwie so, dass ja das fachliche Verhalten überhaupt nicht das ist, was man dachte.
Ja, also zumindest mal das fachliche Verhalten war schon das, was man dachte, aber das war nur das, was man gesehen hat.
Okay.
Also, dass es zufälligerweise im Hintergrund funktioniert hatte, war etwas, das könnte sein, wenn du die Architektur, sei es irgendwie ein Java-Upgrade, mal machst, dass dann irgendwie der Thread-Scheduler anders funktioniert, plötzlich dann nicht mehr so funktionieren könnte. Also es war sehr instabil und hätten wir da einfach unsere Sache dran gepappt, das wäre alles durcheinander gekommen. Und dann hatten wir das halt aufgedeckt und hatten dann es erstmal auseinandernehmen müssen, dass das halt so funktioniert, wie es eigentlich fachlich mal ursprünglich gedacht ist. Also wir hatten viel mehr Aufwand, das Ist-Zustand glatt zu ziehen, bevor wir überhaupt uns das reinmachen. Also ich schätze mal, wir hätten ungefähr das 3-4-fache der Zeit der Feature-Entwicklung dafür verwendet, dass der Ist-Zustand sauber funktioniert, wie er eigentlich mal gedacht war zu funktionieren.
Ja, also so ein Legacy-Monster, das überhaupt nicht erweiterbar war, zumindest nicht für jemand, der sich da nicht sehr, sehr gut auskennt.
Ja, und du hast halt den Nachteil, dass die Leute, die eigentlich mit dieser Entwicklung vertraut sind, nicht mehr unbedingt im Unternehmen sind, wie es leider häufiger der Fall ist.
Ja.
Und selbst die länger dabei sind, nicht wirklich Ahnung haben. Das war so ähnlich, war so eine Aussage über einen Teilbereich, den wir damit anfassen müssen. So, ja, das haben mal irgendwann mal Studenten geschrieben, dann hat das Kollege XY ein bisschen glatt gezogen und seitdem hat das niemand angefasst. Und das war so vor 10, 15 Jahren.
Ja, das ist aber auch so ein lustiger Doppler-Effekt, den man bei Legacy-Code immer hat. So, auf der einen Seite ist es wahnsinnig schwer wartbar oder erweiterbar. Auf der anderen Seite haben irgendwie die ganzen Entwickler irgendwann keinen Bock mehr, weil sie einfach nicht vorankommen, weil die Technologien aus dem letzten oder vorletzten Jahrzehnt sind und so weiter. Das heißt, du brauchst eigentlich noch viel dringender irgendwie diese alterfahrenen Entwickler, die schon da ein Jahrzehnt drin sind und hast sie dort irgendwie viel weniger als an anderen Stellen. Kleiner Einwurf, aber ja, klingt wie so das Standardproblem, da bin ich auch schon ein paar Mal drüber gestolpert. Urs nickt gerade irgendwie voll, da. Ich habe so gefühlt, der ist auch schon gewesen.
Ist mir auch schon das eine oder andere Mal passiert, ja.
Ja, vor allem halt so die Frage, ja, warum schreibt ihr für keine Tests oder warum fasst ihr es nicht mehr an? So, ja, es funktioniert doch, warum sollen wir daran was ändern?
Ja, ich meine, fairer Punkt. Wenn du es nie wieder warten und erweitern musst, das funktioniert doch.
Und es ist ja nicht so, also in dem speziellen Fall war es ja nicht so, dass es nicht erweitert werden sollte. Also unabhängig von unserem Feature, wir hätten den alten Weg, also alt, wollen wir es mal so formulieren, gehen können und einfach quasi das Bestehende einfach so lassen und einfach noch eine weitere Hülle außenrum ziehen.
Ja,
also du kennst es, ich weiß auch, dass du in einem Projekt bist, wo sowas gerne gemacht wurde. Aber ich hatte das Gefühl, in dem Punkt war es noch ein Schritt über dem, was ich jetzt im aktuellen Projekt kenne.
Okay.
Also man hat wirklich so eine Blackbox genommen, man weiß, wie sie theoretisch funktioniert, und dann ruft man die ein bisschen auf und verändert alles.
Ja.
Das war teilweise sogar über Sprachen hinweg. Man hatte dann irgendwann so eine alte Sprache, die hat einen Teil des gemacht. Und alles, was neu war, war dann in dem Fall in Java geschrieben.
Ja, genau.
Und man hat halt einfach gemerkt, dass eigentlich, es gibt keine fachliche Trennung. Es gibt nur, ja, es ist alt, es ist da und wir fassen es nicht mehr an. Und das Neue schreiben wir alles schön in Java.
So dieses Anti-Pattern, ich mache einen Wrapper um Wrapper um Wrapper um Wrapper.
Im Endeffekt genau das war's.
Okay. Beides klingt ja eigentlich so, dass es der erste Schritt für so eine Art Migration oder Umbau auf was Neues war, bloß man hat aufgehört, nachdem man diesen ersten Schritt getan hat, oder? Also es gibt ja so verschiedene Patterns wie kann ich quasi ein Altsystem, Legacy, nicht getestet, schwer zu testen, wie kann ich da irgendwie versuchen, wenn ich dran erweitern muss, wenn ich Neues dazu bauen muss, wie kann ich da irgendwie versuchen, jetzt nicht im alten Weg weiterzulaufen, der vielleicht nicht ideal war, der auch nicht mehr passt zu dem, was wir jetzt machen. Vielleicht war der früher okay, jetzt passt er nicht mehr. Und da gibt es ja irgendwie sowas, gibt doch diese Bäume, die irgendwie so wie von oben nach unten wachsen. Die haben so einen Namen, da gibt es auch ein Pattern für, habe ich zuletzt drüber gelesen, für Legacy Code. Und da ist eine Idee, glaube ich, dass man sagt, okay, es gibt das alte Modul, das lassen wir erstmal so. Und wir schreiben ein neues Modul und wir versuchen nach und nach die Funktionalität rüberzuziehen. Und das neue Modul sitzt immer vorne als Weiche dran. Und für Sachen, was es noch nicht kann, ruft es das alte auf. Hm. Und für alles, was es selber kann, macht es selber. Und so kann man nach und nach versuchen, das rüberzuschaufeln.
Ja, genau, kann man die Legacy-Funktionalität langsam rauslösen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das der Fall bei Daniel war. Da klingt es eher so, okay, wir rappen auch drumherum, damit wir noch irgendwie die neue Funktionalität hinzufügen, managen können, weil das alte Zeug nicht mehr erweiterbar ist. Also, ich bin bei dir,
da dass du halt da nicht sagst, hingehen.
Das kann ein super Pattern sein, um genau halt, ja, endlich mal das zu schaffen, Dinge abzutesten, abzulösen und vor allen Dingen das nach und nach zu machen, nicht irgendwie diese Big Bang-Ablöse zu haben. Aber ja, es klang jetzt bei Daniel nicht so, als wäre da die Absicht da gewesen, sondern eigentlich nur, du schüttelst den Kopf.
Ja, genau. Also, die Absicht war, zumindest mal aus den Erzählungen, die man hatte, da nie da. Es war auch dann irgendwie bisher nie die, also zumindest mal Zeitpunkt, wo ich da war, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt aussieht, nie die Motivation da, das überhaupt abzulösen. Man hat es getan, weil man einfach keine Erfahrung in dem alten Code hatte, es aber auch keinen gab, der wirklich gesagt hat, ja, ich gehe da rein. Das war unter anderem eine Klasse mit mehreren Tausenden von Zeilen Code und noch anderen Sachen. Dann war es auch noch kein Java und dann gibt's irgendwie nur eine Handvoll Leute, die sich überhaupt in der Sprache dort auskannten, also wirklich auskannten, um produktiv laufende Software da in dem Maßstab zu schreiben, ohne sich da 3 Wochen im Zimmer zu vergraben und vielleicht irgendwas zustande zu bringen. Und dann hattest du einfach die anderen, die, keine Ahnung, von der Uni kamen, die kennen da Java, die tolle neue Welt, und die versuchen dann alles drumrum zu pappen, um quasi die Software dann so zu schreiben, wie sie es können, auch zu warten. Aber alles, was vorher ging, und das soll ja immer, weil es abwärtskompatibel sein muss, läuft die halt einfach weiter. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir halt hin mussten, das ging dann nicht mehr in dem Maße weiter. Und dann haben wir halt erstmal überhaupt Tests dafür geschrieben. Das hat auch keiner, also ich kann es verstehen, du fasst den Code nicht an, er funktioniert, dann schreibst du keinen Test, weil irgendwie das gegenüber einer Managementposition zu rechtfertigen, Geld auszugeben für etwas, wo du selber nicht dran musst, kann ich verstehen, ist ein bisschen schwierig. Wir hatten aber dafür dann halt den Stress und sehr viel Aufwand, das da reinzustecken. Und das war uns am Anfang nicht so klar, weil wir waren relativ frisch in diesem Projekt halt reingekommen. Ja. Und hätten wir das, also sagen wir so, ich finde den Weg gut, den wir gegangen sind, dass wir A, diese Tests geschrieben haben, damit es auch mal klar ist, dass wir fachliche Fehler dadurch gefunden haben, die jetzt nicht in drastische Auswirkungen hatten, in wahrscheinlich 99% der Fälle, die aber vielleicht drastische Auswirkungen in der Zukunft haben könnte und jetzt behoben sind. Und wir nicht das Anti-Pattern weitergegangen sind. Wir schieben noch mal um die Hülle noch mal was drum und im Endeffekt eigentlich nur den Koloss noch größer machen, als er ist.
Mhm. Ja, das heißt, ihr habt dann wirklich ja mit End-to-End-Tests angefangen, euch immer tiefer auf die Detailebene runtergearbeitet, bis ihr irgendwie runter bei Unit-Tests warst, habt dabei, ich würde mal einen Haufen Stellen entdeckt, wo der Code sagt, er macht eine Sache, aber eigentlich eine andere tut.
Zumindest unser Verständnis zum Anfang war, dass er eine andere Sache tut, als er getan hat. Und genau, wir sind halt, wir sind halt von der Detailebene angefangen, also End-to-End oder ein bisschen überdimensionierter Integrationstest, sei jetzt mal dahingestellt, was es war. Da will ich mich nicht zu sehr festlegen.
Ja, End-to-End-Test ist aber nicht wirklich Detailebene, da bist du ja schon ziemlich
weit. Ja, genau. Nee, also ich möchte mich jetzt nicht drauf festlegen, ob es jetzt ein End-to-End-Test war. Also
okay.
Wir haben es nicht ganz als Blackbox betrachtet auf der höchsten Flugebene, wo wir angefangen haben. Weil eigentlich bei End-to-End-Testen, meiner Auffassung nach, tust du das System erstmal als Blackbox betrachten.
Ja.
Und haben wir nicht ganz getan. Wir haben halt die Sachen, die wir kannten, die haben wir halt in den Test halt schon reingenommen. Deswegen, ich würde mal sagen, es ist so ein Zwischending zwischen Integrationstest. Vielleicht ist es auch eine Integration-Definitionssache. Und wir haben halt, sind halt da angesetzt, um halt quasi die Fachlichkeit so abzudecken, damit die auch erhalten bleibt bei unseren Änderungen. Um dann halt weiter runterzugehen, immer weiter, weil im Endeffekt, ich weiß nicht, was man so nennt, das Richtung dieses Mikado-Refactoring, dass du halt quasi den Teil erstmal abtestest, wo du dann Refactoren machen willst. Ja. Aber wenn du nicht mal wirklich verstehst, was getan wird, kannst du auch keine guten Tests schreiben auf der unteren Ebene, meiner Meinung nach. Ja. Und da hat sich dann halt quasi dieses, wir haben halt oben angefangen mit fetten Tests und sind dann halt immer weiter runtergegangen, um dann halt diesen speziellen Bereich halt relativ gut, also am Schluss hatten wir in dem Bereich halt irgendwie diese 80%, 85% erreicht und haben uns dann halbwegs gut gefühlt, dass zumindest mal alle uns bekannten, relevanten Testfälle auch abgedeckt sind. Wir vermuten, dass auch ein Teil, den wir nicht getestet haben, einfach toter Code ist. Aber sagen wir so, so tief sind wir da gar nicht rein. Ja.
Eine Sache, die mich interessieren wird, je tiefer ihr gekommen seid und dann irgendwann so auf Unit-Testebene, hattet ihr das Gefühl, dass je tiefer ihr kamt, desto weniger sinnvoll oder desto weniger aussagekräftig die Tests wurden, also dass die einzelnen Units gar nicht so geschlossen in sich waren oder so abgeschlossen, was Sinnvolles getan haben, dass man überhaupt sinnvoll Tests schreiben konnte, dass man eigentlich höher, quasi in der Pyramide oder in der Hierarchie höher gehen musste, um aussagekräftige Tests zu schaffen?
Zum Teil, also ich hatte vorhin schon gemeint, dass wir nicht unbedingt direkt auf Klassenebene runter sind, weil, sagen wir so, die Klassen waren teilweise ein bisschen merkwürdig, vielleicht historisch bedingt geschnitten. Deswegen, man hat schon irgendwelche Cluster erkannt, die wahrscheinlich eine Unit bilden. Das haben wir teilweise später auch zusammengemerged, weil es mehr Sinn ergeben hat. Aber wir hatten das Gefühl, also ein Kollege hatte mal wohl versucht, Unit-Tests für die untere Ebene zu schreiben, ist aber halt komplett gescheitert. Und durch unser Wissen von den ganzen Ebenen, wo wir runtergegangen sind, hatten wir das Gefühl, wir konnten schon halbwegs gute Tests schreiben. In der Regel war es aber so, je weiter wir runter sind, wir haben erstmal Tests geschrieben, unsere Erwartung halt hingeschrieben, gemerkt, ist gar nicht so. Und dann sind wir halt durchdebuggt, haben geguckt, um dann den Code mit unserem Wissen aus diesen verschiedenen Ebenen überhaupt zu verstehen. Und dadurch ist natürlich irgendwo eine Testarchitektur so entstanden, sie war nie geplant. Mhm. Und zumindest mal ist das irgendwo ja auch mein Verständnis von diesen emergenten Testarchitekturen. Du schreibst die Tests, dass sie halt irgendwo auch einen Sinn und Zweck erfüllen. Und ich schreibe in der Regel nicht nur Tests, um halt des Testens Willens.
Ja.
Und genau, da, also ja, ich gebe dir recht, je weiter wir runterkamen, um auf deine Frage zu antworten, desto die Aussagekraft ging ein bisschen mehr verloren, weil oben hattest du die wirkliche Fachlichkeit, die hast du in einen Test gepackt und dann hattest du so Teilfachlichkeiten und irgendwann hattest du halt im Endeffekt irgendwelche Aufteilungen, die was gemacht haben, wir konnten sie dann irgendwann benennen. Ob es jetzt gut benannt war, man hätte es vielleicht auch X macht Y nennen können, aber es hat uns zumindest mal geholfen, den Code zu verstehen und ihn halbwegs so aufzuräumen, dass wir ihn später auch erweitern konnten. Und zumindest mal verstehen, wie wir ihn erweitern. Vielleicht hat es das, also ich hoffe mal, dass es dazu beiträgt, dass in Zukunft nicht weiter ein Rapper um einen Rapper bauen. Ich weiß es nicht, aber der erste Stein ist gelegt.
Meine Frage zielt, oder meine Frage habe ich deswegen gestellt, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, abhängig davon, wie man sozusagen designt oder wie man Klassen eben oder Sachen schneidet, in Klassen auftrennt, das entscheidet auch so ein bisschen, welche Art von Test sozusagen aussagekräftig sein können, welche nicht. Also wenn ich halt irgendwelche Units habe, die sozusagen sehr technisch was machen oder halt irgendwie so komische Kleinstarbeit, aber eigentlich nicht irgendwas, wo ich dem Fachbereich sagen kann, übrigens, das macht genau das. Und dann sagt er, ah ja, genau, das ist der Prozessschritt, den wir brauchen. Oder das ist diese Validierung, die nötig ist. Wenn ich das nicht habe, dann muss ich halt wahrscheinlich auf eine Ebene höher gehen im Testen, um auch einen Test zu schreiben, der irgendwie mit der Fachlichkeit einen Bezug hat und wo ich, glaube ich, auch selber dann eine Zuversicht habe, dass, wenn der Test da ist und grün bleibt, dass ich nichts kaputt gemacht habe. Und wenn man es halt schafft, es runterzudrücken auf die Unit-Test-Ebene, hat man, glaube ich, gewisse Vorteile. Man hat auch so ein bisschen Nachteile. Unit-Tests können auch Nachteile haben, aber man kriegt halt die Vorteile von Unit-Tests, ohne sozusagen den Nachteil, dass die Tests eigentlich nichts aussagen.
Ja, zwei Sachen dazu. Das eine, sprichst du mir aus der Seele. Ich glaube, so einen großen Mehrwert, den ich bei Unit-Tests sehe, ist nicht nur, dass er mir eine gewisse Coverage gibt und ich Bugs leichter finde und so, sondern einer von den Hauptmehrwerten von einem Unit-Test für mich ist, er ist immer auch so eine Art Design-Test. Wenn ich objektorientiert geschrieben habe, wenn ich irgendwie ein Objekt habe, das klar fachlich wiedererkennbar ist, dann kann ich dafür einen aussagekräftigen Unit-Test schreiben. Wenn mein Design noch Probleme hat, wenn ich da irgendwelche, ja, allein schon irgendwelche Dinge drin habe, die vielleicht doch ein bisschen gottklassenartig sind oder ein paar Dinge drin habe, die man besser injecten könnte, was auch immer, das merke ich halt im Unit-Test nochmal. Der ist, also ein Unit-Test, der durchläuft, ist schon schön, aber der wichtige Teil von Unit-Test ist für mich auch eigentlich so der Teil im Prozess des Schreibens, wo ich mehr über das Design rausfinde, wo ich nochmal merke, okay, wie gut ist diese Klasse eigentlich zugänglich? Wie sehr habe ich hier so ein in sich selbst abgeschlossenes Objekt im Sinne der Objektorientierung oder vielleicht doch noch etwas, das 37 verschiedene Schnittstellen hat und nicht ganz so toll ist.
Ja, so. Ich würde auch kurz da einhaken wollen, weil das, was du beschrieben hast, das habe ich eher so, oder zumindest mal die ähnlichen Gedanken, wenn ich irgendwie was Neues entwickle, also jetzt nicht rangehe, ich möchte bestehenden Code verstehen, weil da komme ich ja aus einem, ich habe ein übergeordnetes Verständnis und gehe halt runter auf die Ebene, wo halt wirklich der Code stattfindet. Da habe ich auch nicht so den Drang, dass alles wirklich perfekt ist. Ich will halt einfach nur gucken, die Funktionalität, so wie es ursprünglich mal war, ist da. Natürlich haben wir auch refactored und versucht, ein bisschen klarer zu strukturieren. Aber da muss man halt auch irgendwann einen Schlussstrich ziehen, wo man halt dann aufhören muss, weil du kannst bei Legacy Software einfach so viel Zeit in Anführungszeichen Aufräumarbeiten stecken. Das ist aber ein Thema, das haben wir in fast jedem Projekt. Aber wenn ich mir jetzt quasi neue Sachen entwickle, dann ist zumindest mal oftmals auch eine Herangehensweise von mir oder auch im Team, wo ich bin. Wir schreiben halt irgendwie erstmal einen Test, also übergeordnet, das heißt Integrationstest, hängt ein bisschen davon ab, was man abtestet. Und dann halt die Implementation dagegen. Also ein bisschen test-driven, nicht hartes test-driven, dass man hier wirklich immer nur Test, grün, Test. Aber zumindest mal, wir gießen irgendwo die Fachlichkeit rein, die wir erwarten und haben wollen. Meistens also auf irgendeiner quasi End-to-End-Ebene und dann entwickeln wir dagegen. Was aber so ein Pattern ist, wo man auch so manchmal ein bisschen drin verfällt, ist, wenn man Unit-Test schreibt und man beschreibt quasi als Namen schon, was eigentlich passiert, ist die Frage, hat man dann wirklich einen Sinn? Weil man dann im Unit-Test auch sehr oft sieht, man baut eigentlich quasi auf und dupliziert quasi den Code, den man testet. Ist es dann wirklich sinnvoll, anstatt quasi wirklich, ich habe meine Erwartung, lass was ausführen und check dann gegen meine Erwartungen, anstatt ich baue quasi in meinem Test nach, was ich eigentlich teste. Manchmal so ein bisschen schwierig.
Okay, das sind zwei, du hast da zwei sehr unterschiedliche Dinge angesprochen. Das eine ist, ich würde mal sagen, so ein Test-Driven Development-Ansatz auf End-to-End-Akzeptanz-Test-Ebene, halt sehr High-Level. Und das andere, was du angesprochen hast, ist jetzt, wie schreibe ich einen guten Unit-Test? Wie bringt mir ein Unit-Test einen Mehrwert? Und bei dir konkret so, weil wenn ich im Unit-Test einen Haufen Produktivlogik dupliziere, ist es dann noch ein guter Test? Ich schätze mal, und ich würde mal sagen, das ist eh schon eine relativ führende Frage, wo die Antwort offensichtlich Nein drauf ist, aber
Es ist aber, also ich finde manchmal, also mal jetzt kurz bei den Unit-Tests bleiben, will ich mir jetzt auch nicht so lange aufhalten, es ist halt etwas, das passiert, finde ich, viel zu schnell, dass man das tut. Weil irgendwie so, oftmals hat man einfach die Erwartung, man will irgendwie die Coverage hochhalten, weil irgendwie die Pipeline sagt, okay, ab 80% ist es doof, wenn du nicht bis 80% Coverage hast. Aber es ist Sache, sind die Tests, die wir dann schreiben, wirklich der Wert oder einfach nur, damit wir irgendeine Metrik erfüllen? Geht es vielleicht über dieses Metrik-Thema ein bisschen über unser aktuelles Thema hinaus, aber ich habe das Gefühl, dass man viele Tests schreibt, um einen Test geschrieben zu haben. Wie, ob er Mehrwert liefert, manchmal weiß ich nicht. Aber das ist auch so eine Hypothese, die ich manchmal habe.
Ja. Kleiner Senf zurück, also so ein Ansatz, den ich da habe bei den Unit-Tests, ist, ich meine, diese klassische Trennung, der Produktivcode sagt mir, wie Dinge getan werden. Der Unit-Test sagt mir, was es eigentlich tut. Also ist, genau, so ein bisschen mehr diese funktionale Beschreibung. Ich meine, ja, kann passieren, dass es da Duplikationen gibt, sollte aber normalerweise nicht. Ist jetzt sehr schwer, das noch irgendwie auf so einer abstrakten Ebene zu besprechen, ohne sich Code direkt anzuschauen. Aber ich würde schon sagen, gerade bei Unit-Tests habe ich halt immer diesen Anspruch, dass es irgendwie so eine Art lebende Dokumentation ist. Das heißt, ich achte sehr stark darauf, wie ist der Test eigentlich benannt, ja, welche Sachen führe ich daran aus, wie gut ist er lesbar und so weiter. Und ja, ich glaube, auf die Duplikation achte ich da aber nicht so sehr, sondern mehr einfach darauf, okay, wenn ich das Ding lese, verstehe ich dann irgendwie so einen Aspekt von dem, was diese Klasse tut. Also,
wo ein bisschen auch meine Frage herkommt, beziehungsweise meine Aussage herkommt, ist, man hat ja oftmals, dass diese Pipeline-Coverage geht ja in der Regel auf Unit-Tests, zumindest mal in den meisten Fällen. Aber wie auch Urs schon angedeutet hat, ist manchmal die Unit-Test-Ebene, finde ich, für manche Sachen einfach nicht unbedingt sinnvoll. Weil wenn ich im Endeffekt irgendwas habe, was eigentlich nur irgendwo eine Anbindung an einen externen Service hat, ja gut, dann mocke ich den externen Service weg, aber eigentlich macht die Klasse nichts mehr wirklich. Mhm. Eigentlich wäre dann irgendwas Richtung ein Integrationstest, wo man den externen Service auch noch mit anbindet. Irgendwie sowas wäre sinnvoller, weil da wäre es dann halt einfach so, ich modelliere im Test etwas, was eigentlich ich erwarte und reingebe, und im Endeffekt teste ich nur, dass die Klasse A irgendwas entgegennimmt, was ich mir vorher ausgedacht habe. Daher kommt es so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt weiterhilft, das, was ich versucht habe.
Ja.
Aber dann schreibst du trotzdem Unit-Test, weil du willst ja die Coverage erreichen, weil sonst dein Quality-Gate sagt nö.
Ja, also vielleicht, also Quality-Gate sagt X ist immer eine bescheuerte Motivation, das sollte mehr ein hilfreicher Hinweis sein. Vielleicht, was da ein bisschen mehr hilft im Design-Gedanken, gerade, also wenn man sich so Sachen wie Testing-Honeycomb oder so anschaut, oder auch viele der Architekturbücher, die irgendwie eine Testpyramide oder so erwähnen, da gibt's oft diesen Gedanken von, okay, ich habe einmal diesen Pfeil, der nach unten geht, wo ich bei Unit-Tests und so weiter ankomme, wo ich mehr in Richtung Coverage optimiere. Also Unit-Tests, soll ich weiter ich runterkomme, Unit-Tests, bin ich deutlich mehr bei der Coverage-Optimierung. Und je mehr der Pfeil nach oben geht, desto mehr bin ich bei der Value-Optimierung. Also, genau, Unit-Tests, da versuche ich einfach so viel wie möglich alles abzudecken. Bei Akzeptanztests ganz oben schaue ich eher, ja, jetzt weniger habe ich alles abgedeckt, sondern mehr diesen fachlichen Use-Case, folgende User-Interaktion hat folgenden Effekt, dass ich deutlich klarer irgendwie schreibe, was das Programm eigentlich tut. Oder ja, deutlich weniger feingranular, dadurch klarer. Aber ja, ich würde mal sagen, das eine schließt ja das andere nicht aus, aber der Effekt ist einer Menge Leuten bewusst, dass ich so, je weiter ich runtergehe, ein einzelner Unit-Test manchmal sehr, sehr wenig Aussagekraft hat, aber dafür einfach gutes, ein bisschen Coverage in das Programm reinzubringen. Einfach, ja, wenn ich an der Stelle etwas kaputt mache, dann habe ich sehr schnell irgendwie eine Stelle, die mir sehr kleinteilig sagt, dieser eine kleine Teil ist kaputt gegangen, war das Absicht, ja oder nein, dass der sich jetzt anders verhält. Und ja.
Also, da gebe ich dir recht, dass es sollte nur sagen, okay, also ich finde, ein Test ist dann gut, wenn er dir sagt, dieser kleine Teil ist kaputt gegangen, ja, und dieser kleine Teil ist sollte eigentlich nicht kaputt sein, wenn du das erreichen willst. Also im Endeffekt, er sollte mir nicht nur zeigen, wo, sondern was ist da kaputt gegangen eigentlich? Ja. Und damit ich eine, ohne jetzt nochmal quasi den ganzen Code durchzugehen, herausfinden kann, ist diese Änderung jetzt wirklich beabsichtigt gewesen? Weil manchmal, oder zumindest mal ist das der Fall, wenn du es nicht selber weißt, du hast gerade genau an dieser Stelle A durch B ersetzt, dann wird der Test umfallen, ist okay. Aber du an einer ganz anderen Stelle in deinem Programm plötzlich der Test umfällt und du weißt, hat das jetzt was damit zu tun? Sollte das so sein? Das ist manchmal, wenn der Test entweder schlecht geschrieben ist, schlecht benannt, wie auch immer, ja, oder halt auch einfach nur für die Coverage geschrieben wurde, manchmal nicht so hilfreich.
Ja, das, ich glaube, da triffst du ein bisschen Nagel auf den Kopf. Du hast es selbst schon erwähnt, Wert. Da rede ich auch irgendwie kurz mal im Vortrag drüber. Also, im Vortrag habe ich so gemacht, da habe ich irgendwie einfach am Ende gesagt, okay, ich definiere die Core-Values jetzt erstmal als schnell, wertvoll, kosteneffizient. Das sind so die drei Dinge, die meine Suite erfüllen sollte. Und ja, kann auch meine Definition, die dürfte gerne eigene raushauen. Und ja, gerade im wertvollen Teil sehe ich halt das, was du erwähnt hast. Ich nenne das Useful Failure halt. Oder naja, andere Leute haben es vor mir auch schon genannt, also ich habe es nicht erfunden. Also useful failed, ja, genau diese Idee. Wenn der Test fehlschlägt, ist das ein hilfreicher Fehlschlag. Werde ich hier auf etwas hingewiesen, das ich fixen sollte? Oder ist das jetzt einfach nur die Test-Suite, die ich zum 37. Mal warten muss? Oder vielleicht anders gesagt, wenn der Test fehlschlägt, muss ich dann den Test fixen oder muss ich den Produktivcode fixen? Und ja,
hängt halt davon ab. Natürlich, wenn du die Test-Suite fixen willst, dann ist es einfach so, okay, dann ist es eine erwartete Veränderung. Aber wenn das halt irgendwo fehlschlägt, wo du die Änderung nicht erwartest, dann ist es entweder, okay, dann gehen wir wieder in Software Design, ob das ganze Architektur halt ein bisschen zu vernetzt ist oder verwoben oder ob du halt einfach deine Änderung nicht sauber umgesetzt hast, das weißt du in dem Moment gar nicht mehr.
Ja.
Also, finde ich jetzt. Aber,
ja, also klingt auf jeden Fall schon so grundsätzlich wie ein bisschen schlechtes Design, wenn ich einen Unit-Test von Objekt A habe und der Unit-Test von Objekt B geht kaputt. Das sollte eigentlich nicht passieren. Ich meine, dafür sind ja extra Unit-Tests.
Ja, dann, wie gesagt, da kommen wir dann wieder zu dem Punkt, wo ich gemeint habe, ob Unit-Tests wirklich Unit-Tests manchmal waren. Das ist halt auch nochmal ein Punkt.
Okay.
ja, gebe ich dir recht. Also eigentlich sollte das gar nicht erst umfallen, weil du ja in der Regel beim Unit-Test das ganze andere ja weggekapselt hattest. Mhm. Aber ich habe schon genug Unit-Tests gesehen, die, wenn man es genau hinguckt, keine Unit-Tests waren, auch wenn sie auf dem Papier so genannt wurden.
Ja. Okay, du hast genug Tests gesehen, die Unit-Tests genannt wurden, aber ja.
Die aber im Endeffekt irgendwas anderes waren.
Oh ja, da habe ich auch Albträume. Ich hatte ein Projekt, da gab es einen Unit-Test. Er wurde Unit-Test genannt, es war kein Unit-Test. Ich gebe jetzt nur die Worte aus dem Projekt wieder. Da gab es einen Unit-Test in starken Anführungszeichen. Und das war, der hat einfach nur das gesamte Ding ausgeführt und irgendwie so, ich glaube, ungefähr 1300 Zeilen Log oder so ausgespuckt. Und wenn irgendwas kaputt war, dann musstest du halt irgendwie dieses Log durchforsten, wo was schiefgegangen ist. Und das war, ja. Ich meine, ihr kennt vielleicht dieses Akronym FIRST. Fast, Independent, Repeatable, Self-Validating, Timely. Ja, boom, aus dem Kopf. Aber ja, und ihr könnt mal nachdenken, wie viele von diesen Buchstaben und Akronym das verletzt. Aber ja, es ist mehr als einer.
Ich glaube, fast alle. Also vielleicht Self-Validating ist noch akzeptiert.
Nee, Self-Validating ganz bestimmt nicht so. Ich muss Self-Validating bedeutet.
Ach so, stimmt, ich muss grün in die Glocke.
Oder rot. Aber ja, wenn ich einen Log durchschauen muss und gar nicht weiß, ob er grün oder rot ist auf Anhieb, dann ist er nicht Self-Validating. Ich glaube, das eine, was er erfüllt hat, war Repeatable. Bevor wir weitergehen, ich würde noch mal kurz den Bogen schlagen. Es geht ja eigentlich um emergente Testarchitektur. Wie hat sich die Testarchitektur geändert? Während der Projekt drin war es vielleicht jetzt nicht nur irgendwie mit diesem ersten Herangehen bei diesem ersten fachlichen Feature, sondern allgemein, wie sah sie davor aus, wie sah sie danach aus? Und es klang gerade schon ein bisschen so, als hätte sie davor einfach ausgesehen, wie es gab keine Tests.
Also gar keine Tests wäre jetzt natürlich übertrieben gewesen, aber sagen wir so, die Struktur von an den Stellen, wo wir vorbeigekommen sind, wurde ein bisschen klarer. Was sind jetzt eigentlich, also vorher, wie gesagt, was ein Unit-Test war oder nicht war, das musste man genauer hinschauen. Das haben wir auch erstmal aufgetrennt, gesagt, okay, du bist ein Integrationstest, weil du quasi nicht mehr wirklich unabhängig bist von deinen anderen Komponenten, sondern quasi Integration von den Komponenten testest. Da halt quasi erstmal Klarheit geschaffen, um an den Stellen, wo wir dann waren, halt auch quasi von außen halt die Fachlichkeit auch mit abgedeckt hat. Also die quasi die komplette Fachlichkeit von außen war nie wirklich so quasi getestet. Mhm. Es gab Tester, die wurden auf die Software losgelassen, bevor man sie veröffentlichen wollte. Und die hatten ihr Testprotokoll, sind halt runtergerattert. Und
okay, das war dann so die klassische manuelle Regressionstestabteilung, oder?
Ja, genau. Also im Endeffekt, du entwickelst ein Feature, dann kommt der Tester, der hat halt seine Anforderungen, was alles noch gehen muss. Der guckt sich an, funktioniert dieses neue Feature so, wie es irgendjemand mal definiert hatte. Und am Schluss sagt er dir, ja, das war so nicht, wie das erwartet ist. Und wir haben halt versucht, die fachlichen Anforderungen, so wie wir sie kannten, halbwegs automatisiert schon drin zu haben. Aber meistens halt den Happy Path. Jeden kleinen Randfall haben wir jetzt nicht immer getestet. Das haben wir versucht, dann weiter runter in Richtung Integrations- und Unit-Test-Ebene zu schieben. Aber so auf äußerer Ebene so den Happy Path quasi immer zu haben. Und das hat zumindest mal dazu geführt, in den Teilen, wo wir unterwegs waren, dass wir das Gefühl hatten, dass vom quasi der Tester, der immer noch, weil das Protokoll sieht vor, der Tester muss alles getestet haben, dass von ihm deutlich weniger Rückmeldungen kamen, was nicht so funktionierte. Und je weiter wir da halt quasi waren, weil wir haben ja für jedes Ding immer quasi die Anforderung hatten, hatten wir auch immer ein gutes Gefühl, okay, es ist etwas kaputt gegangen, weil der Tester geht nicht nur das durch, was du gemacht hast, sondern eigentlich alles. Also der hat eine komplette Liste, die geht er jedes Mal durch. Und somit hatten wir dann auch feststellen können, wenn sich was anderes dadurch verändert hatte, was halt auch nicht unbedingt gut abgedeckt war, wie auch immer, konnten wir halt Fehler viel früher feststellen und hatten dann nicht diesen Delay. Also wir hatten sehr oft den Delay. Der Tester braucht halt ein paar Tage, bis er das getestet hat. Da bist du schon längst gedanklich woanders.
Ja, das ist das Klassische bei, ich meine, einmal in der Testsuite, die extrem lang läuft, aber auch halt bei diesen manuellen Testabteilungen dieses Jahr. Ich arbeite halt X, dann kippe ich es in die Testabteilung rein und dann kriege ich nach einem Tag, 3 Tagen, einer Woche die Rückmeldung, es funktioniert oder nicht und wird zu dem Zeitpunkt schon was anderes. Das macht es einfach schon inhärent unmöglich, irgendwie einen Fokus zu halten, weil der, ich kann nicht eine Sache fertig machen, sondern ich kann eine Sache halt irgendwie an einen Punkt bringen, dann irgendwo anders reinkippen und dann später wieder daran weitermachen.
Ja, können schon, es ist halt nur sehr ineffizient und du hast durch den Kontextwechsel halt sehr viel Overhead, Zeitverlust, also ja, wie gesagt, können tust du es, aber ob es jetzt wertstiftende Zeit ist, die du da verbrennst im Kontextwechsel, würde ich bezweifeln.
Ja, so. Ja, also, ja, ich bin da auch immer so ein bisschen gemischte Gefühle bei Testabteilungen. Also es gibt halt, so wenn da Leute echt mit so fachlichem Know-how sitzen und auch so ein bisschen dieses Links-Rechts-Gucken machen, das manchmal super wertvoll sein kann, dann super. Aber gerade wenn du halt irgendwie erzählst, die haben da irgendwie diesen Katalog, den sie irgendwie von vorne nach hinten durchklicken, das ist wirklich automatisierbare Arbeit. Da gibt's irgendwie zig Technologien, ich meine Klassiker Selenium, auch was auch immer, die einfach, die können für dich dein Programm durchklicken und sagen, das und das soll dann und dann erscheinen. Da leidet meine Entwicklerseele immer so ein bisschen, wenn ich irgendwie da sehe, ja, okay, hier ist dieser 37-seitige Katalog und jetzt klicke ich mich da irgendwie Schritt für Schritt durch und ja, das mache ich einmal alle 2 Wochen und das dauert irgendwie einen guten Arbeitstag, das zu machen. Und dann sitze ich da und denke mir,
ja, okay, also sie hatten neben diesem Katalog, also sie hatten halt quasi den Katalog, den haben sie abgearbeitet und bei den neuen Features haben sie auch, da wurden sie auch teilweise kreativ, also das, ja, was das sinnvoll ist,
ja.
Aber halt, man hat halt sichergestellt durch den Katalog, dass auch alles, was bisher ging, auch immer noch geht.
Genau, das ist halt so das klassische Ding, dieser Katalog, das ist nicht irgendwie zum Test von neuen Features, sondern das ist der Regressionstestkatalog.
Genau.
Das ist der, die Software funktioniert immer noch Katalog, das ist der, wir haben schon geschafft, irgendwie mit offensichtlichen Bugs produktiv zu gehen, Katalog, der irgendwann danach entstanden ist, aber ja.
Ist halt aus einer Welt, wo du jetzt nicht irgendwie Continuous Deployment oder so weiter hast, sondern du hast halt, keine Ahnung, alle Halbjahr wirklich deinen tollen Release, den du dann halt auslieferst an große Kunden, die den dann halt installieren und dann beim Installation auch nicht nur irgendwie einen Tag einplanen, sondern ein paar Tage. Das ist dann halt, da ist auch diese Furcht oder beziehungsweise Angst davor, dass was Falsches ist, weil bis sie Kunden was Neues kriegen, dauert es halt wieder 6-7 Monate, mindestens bis sie was bekommen. Aber Urs, hast du bestimmt auch was aus deinem Alltag mitgebracht.
Ja, gerade dieses Thema, man hat eine Software, die vielleicht nicht so gut testabgedeckt ist, hatte ich quasi auch in einem Projekt. Und da gab es, meine ich, auch 2 Richtungen, was eigentlich, wo vom Kunden gesagt wurde, wo es besser werden muss. Das eine ist sozusagen Qualität, Stabilität des Systems. Und das andere war Performance. Also Performance war recht wichtig. Das war, meine ich, ja, ein Webservice, der halt sozusagen von den Kunden des Kunden angebunden wurde. Und da war es schon recht zeitkritisch, weil sozusagen für das Geschäft der Kunden des Kunden, wenn da eine gewisse Antwortzeit überschritten wurde, dann war quasi deren Geschäft auch gefährdet oder hätte halt potenziell Abschlüsse verloren gehen können, hätte leiden können.
Ja. Also Qualitätsstabilität, damit meinst du dann keine weniger Bugs auf Produktion, sowas?
Das war das eine, aber es ging auch so ein bisschen um die Verfügbarkeit, wo dann halt die Frage war die Verfügbarkeit jetzt teilweise nicht so gut, weil es sozusagen Bugs hatte und deswegen irgendwie nicht so geklappt hat, oder war die Verfügbarkeit nicht so gut, weil die Systemlandschaft, die Architektur unter gewissen Lastszenarien das nicht so gut handhaben konnte.
Ja, okay. Also so ein bisschen diese Bugs, aber auch halt das, was ich denke gerade in Richtung so Service-Level-Agreements,
Das ist definitiv. Von, ja, also genau. Letztendlich ging es um Service Level Agreements, und, die man verbessern und, wollte oder einhalten wollte.
Genau. Unter der und der Last soll irgendwie das System so und so schnell antworten können.
Genau. Und ich meine, da war natürlich auch, man hat vielleicht eher integrative Tests gehabt und musste eben mal gucken, ja, kann ich irgendwie runtergehen auf eine tiefere Ebene in der Hierarchie der Tests Richtung Unit-Tests? Muss ich vielleicht auch was umbauen? Also letztendlich wurde das sehr viel umgebaut an dem System. Auch eben mit Hinblick auf Testbarkeit, aber auch die Performance, die Verfügbarkeit, die Zuverlässigkeit, die Stabilität. Was aber für mich interessant war, dass eben auch sozusagen nicht nur nach unten geguckt wurde, wie kann man sozusagen die Testarchitektur erweitern, sondern nach oben oder vielleicht zur Seite Richtung Performance-Tests, weil es ging ja auch um Performance und sozusagen zur selben Zeit, wie ich da ins Projekt kam, haben sie auch einen neuen Testmanager eingestellt, dem auch gesagt wurde, ja, du bist ja Testmanager, aber dein Fokus ist Performance-Test. Es kann sein, dass du auch andere Gebiete des Testens irgendwie streifst, aber du bist eigentlich der soll Performance-Tests aufsetzen und eben auch in die Teams tragen und halt auch mit den Teams, beziehungsweise mit so einer sozusagen extra Abteilung, die gegründet wurde, extra Team, bisschen eine Analyse fahren. Also, was weiß ich, wo hängt's eigentlich? Warum braucht jetzt Request XY so lang? Weil letztendlich war das, es kam quasi eine Anfrage rein, dann wurden verschiedene Berechnungs- und Informationsquellen sozusagen angezapft, teilweise parallel, teilweise ineinander geschaltet, weil man sozusagen das Ergebnis aus einer vorigen Stufe in einer späteren Stufe brauchte. Und dann wurde halt analysiert, ja, wo geht denn die Zeit eigentlich verloren?
Ja.
Und
nochmal eine Rückfrage.
Ja.
Also du hast in einem Team, es gab bei Management schon dieses Verständnis, dass ja Performance und so weiter, die Qualität, mit der die Software läuft, abgetestet werden soll. Dafür gab es aber noch mal ein anderes Team und da gab es auch noch mal irgendwie einen Oberverantwortlichen.
Nee, also die klassische Testverantwortung war schon in den Teams.
Okay, gut.
Aber dieses Performance-Thema wurde, also es wurde jetzt nicht wirklich in ein extra Team ausgelagert. Es war mehr so, das war halt mehr so überhaupt, um das mal ans Laufen zu bringen, weil es war wohl auch bewusst, wenn wir jetzt auch noch den Teams die Performance-Test-Sache aufbürdet, dann gehen die halt
also
wahrscheinlich runter da drin.
Einfach um den Cognitive Load für die verschiedenen Teams zu reduzieren, gab es mal so ein Spezialteam, das den Arbeitsauftrag Performance-Tests hatte und das, ich schätze mal, dann auch irgendwie nicht für immer und ewig existieren sollte, sondern so, ja,
genau,
die Starthilfe machen sollte.
Die hatten dann halt immer noch so eine Art Beratung, also
ja.
Also für die erste Zeit hat es existiert und bestand eigentlich auch nur aus so ein, zwei, drei Personen. Also es wurde mit der Zeit ein bisschen aufgebaut. Am Anfang war es eigentlich nur eine Person mit noch so ein bisschen Leuten, die unterstützt und zugearbeitet haben. Sowohl ein bisschen aus fachlicher und technischer Sicht.
Okay.
Und also für mich war das insofern interessant, dass sozusagen das Schöne war, dass quasi ich in dem Büro gesessen bin, wo auch der sozusagen das initiale Teammitglied von diesem Performance-Testing-Team, dieser Testmanager gesessen ist. Und das war interessant, weil erstens hat er halt uns teilweise ein bisschen angehauen, weil unsere Software war Teil des Gesamten, was er auch Performance getestet hat. Und dann hat er gefragt, ja, sag mal du, Urs, wie funktioniert eigentlich genau dieser Workflow? Weil er versteht nicht, der braucht 10 Sekunden. Und also was ihm erklärt wurde, was da fachlich passiert, das muss doch keine 10 Sekunden dauern. Das war halt interessant, zu seiner Sicht darauf zu sehen und quasi für uns so von innen aus, was macht die Software eigentlich, darüber zu reden und auch sonst, was er halt so ein bisschen rausgefunden hat über die IT-Landschaft da, wo er dann gemerkt hat, ja, ein Server, der ist irgendwie lang halb so schnell wie die anderen und dann hat er rumtelefoniert mit den Rechenzentrumsleuten, bis halt rauskam, ja, der hängt in einem anderen Netzwerksegment und ist ein bisschen langsamer angebunden und das ist vielleicht der Grund, warum es so langsam ist. Und also der hat richtig, richtig viel rausgefunden. Das war so von quasi so über den Tisch rüber, so das mitzukriegen, auch in Diskussionen mit ihm war sehr interessant.
Das klingt so ein bisschen, als wäre der Erste, der irgendwie nicht so das System als Summe der Teile sieht, sondern wirklich mal holistisch das Gesamtsystem betrachten muss.
Ja, definitiv. Also ich glaube, durch ihn und durch die Arbeit, die er gemacht hat, ist, glaube ich, noch viel mehr so eine holistische Sicht auf das System entstanden.
Ja, voll cool.
wurde da auch irgendwie Richtung Automatisierung oder auch Überwachung dieser Services Tests geschrieben, Tests eingeführt? Weil bisher hat sich so angehört, er hat so ein bisschen Analyse gefahren, aber wurde auch etwas, was halt so dauerhaft ist, oder wie hat es da ausgesehen?
Genau, also er hat angefangen, auch mal eine initiale Performance-Test-Suite aufzubauen. Ich glaube, dass die sogar teilweise bisschen nochmal überarbeitet, erneuert, auch, glaube ich, sogar ersetzt wurde durch andere, weil er, glaube ich, ganz am Anfang hat er einfach angefangen mit, ich glaube, SOAP UI, beziehungsweise es gab so ein selbstgeschriebenes Tool da, das hat er teilweise auch benutzt. Mhm. Aber ich glaube, dass in mehreren Iterationen das auch überarbeitet und angepasst wurde. Aber was ich auch so interessant fand, die haben dann ab einem gewissen Punkt, wo man soweit war, tatsächlich auch Performance-Regressionen gemessen. Das heißt, dann wurde irgendwie gesagt, okay, der Stand ist, folgender Use Case braucht so und so lang im Mittel oder in einem Intervall, in einem Konfidenzintervall. Okay, und jetzt haben wir die neue Version der Software, da wird irgendeine Funktion dazugeschaltet oder es wird was angepasst und dann wird gemessen, dann wird gesagt, ja, aber jetzt braucht er 2 Sekunden länger. Mhm. Ich glaube, es gab auch harte Fenster, wie lange was dauern durfte, aber selbst wenn man noch im Fenster drin war, wurde gesagt, ja, das ist jetzt aber 2 Sekunden langsamer, das ist jetzt nicht so gut. Also da gab es quasi auch dann wieder ein Feedback zurück an die, sowohl an die fachlichen Leute natürlich, weil die dann auch gefragt wurden, ja, bitte da einen Service an, aber das schneide ich langsam. Ist der wirklich so wichtig? Aber natürlich auch an die Entwicklungsteams. Irgendwie, ja, könnt ihr sagen, woran das hängt? Ist es bei euch irgendwie langsam? Müsst ihr irgendwas in eurer Datenhaltung verbessern? Oder ist es der Service selber? Also es war interessant, aber natürlich auch anspruchsvoll. Also weil die wirklich sehr streng quasi waren in ihrer Sache. Das ist jetzt aber eine Regression, da müssen wir was machen.
Ja. Es hörte sich jetzt für mich so ein bisschen an, als ob das so eine Art Kontrollgremium ist oder Instanz. Aber hattet ihr auch Zugriff drauf? Konntet ihr oder habt ihr selber Wissen bekommen, dass ihr selber schon solche Tests integriert, dass ihr das schon frühzeitig erkennt und nicht erst, wenn quasi die mal wieder ihre Regressionstests fahren, ihr dann über den Zaun geworfen wird, ja, das, was ihr gerade da gemerged habt, ist ja 2 Sekunden langsamer. Vorher lief der Service in 3 Sekunden, jetzt braucht er 5, das geht gar nicht. Habt ihr das irgendwie ins Team reinbringen
können? Das ist passiert, aber da war ich schon langsam ein bisschen raus aus dem Projekt, aber ich habe das dann quasi noch von Leuten, die ich da kannte, gehört, dass das immer mehr in die Teams gewandert ist. Die waren nicht immer so glücklich darüber, weil vorher hat's halt diese Abteilung gemacht, die dann noch größer wurde. Also aus den 1 Personen wurden dann 2, 3, 4.
Ja.
Aber die haben bewusst auch gesagt, wir sind eigentlich nur so Art Coaches oder halt, wir helfen euch dabei, das zu machen, aber ihr müsst es selber machen und ihr müsst es selber messen und ihr müsst es quasi selber monitoren, beziehungsweise ihr müsst natürlich schon gegenüber sozusagen der Abteilungsleitung auch dokumentieren, wie entwickelt sich die Performance.
Also das klingt auch wie so eine sinnvolle Emergenz, dass man halt anfängt mit, okay, wir schauen jetzt mal holistisch das Gesamtsystem an und schauen erstmal überhaupt, wie ist die Performance insgesamt, und dann nach und nach irgendwie von dort aus halt runterbricht in Teamverantwortung und individuelle Service-Level-Agreements für die verschiedenen Services und dass die einzuhalten sind und dass die Teams das selbst zu messen haben. Das ist natürlich auch viel besser und irgendwie viel leichter, da dynamisch drauf zu reagieren, als, ja, wir haben zwar alles eingecheckt oder der gesamten irgendwie Release-Umgebung oder was auch immer, ist jetzt das und das gemessen worden und jetzt müssen wir drauf reagieren. Ist wieder, ich glaube, das, was du auch vorhin gesagt hast mit dem Test-Feedback, du kriegst dein Feedback viel, viel schneller, wenn du das im eigenen Team machst und direkt schon, den entsprechenden Service oder was auch immer du gebaut hast, monitorst. Ich weiß jetzt gar nicht, was für eine Landschaft das war, aber es klingt wie irgendwie verschiedene Services, die...
Ja, definitiv. Ja. Es war auch nicht einheitliche Sprachen. Also es gab zwar schon einen Fokus auf einer Sprache, aber gab gerade noch so ein bisschen ältere Systeme, die waren dann ein bisschen anderen Sprachen entwickelt. Und die haben halt, ich glaube, fast alle letztendlich per HTTP miteinander kommuniziert.
Mhm. Ja, okay. Oh, cool.
Und das habt ihr dann, beziehungsweise du hast ja gesagt, wo das mehr in die Teams ging, warst du schon draußen, aber hat quasi diese Information über diese Performance-Tests eure eigenen Tests schon beeinflusst zu der Zeit, wo du auch da warst? Habt ihr dann irgendwas anders gemacht oder habt ihr einfach weitergemacht wie bisher und dann auf das Feedback erst reagiert, wenn es gekommen ist? Oder... Weil irgendwie, wie hat es sich auf euer Team ausgewirkt, diese Informationen von außen, die ihr am Anfang bekommen habt?
Also jetzt direkt in den automatisierten Tests hat sich vielleicht nur am Rande ausgewirkt, dass man vielleicht auch mal quasi einen bewussten Performance-Test auf einer gewissen Integrationsebene geschrieben hat. Aber definitiv hat es halt dazu geführt, dass man während des Entwickelns schon auch mal geschaut hat, ja, wir binden jetzt diese neue Informationsquelle an. Wie ist denn die Performance davon? Und in einem Fall war es sogar so, da wurde halt gesagt, ja, also hier diese Informationsquelle, die müssen wir irgendwie anbinden für die und die Art von Anfragen. Und dann war halt quasi eine Aufgabe des Anbindens, letztendlich sogar schon, bevor man es wirklich angebunden hat, mehr so in so einer Wissensgenerierung oder halt Erkundungsphase, wie ist die Performance? Und dann haben wir gemerkt, oh, die Performance ist aber gar nicht gut. Und dann ging es quasi los, mit diesem Dienstleister drüber zu reden. Mhm. Also jetzt schon unsere ersten Tests haben gezeigt, dass die Performance irgendwie ungefähr bei der Hausnummer liegt. Wenn wir das quasi in unserem Gesamtkontext sehen, dann reißt es quasi unseren SLA. Mhm. Machen wir was falsch beim Aufrufen? Oder ist vielleicht die Testumgebung, die wir nutzen, nicht produktionsnah genug? Also das hat auf jeden Fall eine Auswirkung auf uns gehabt. Vielleicht jetzt nicht Richtung direkte automatisierten Tests, aber zumindest unserer Arbeitsweise und wie wir über die ganzen Anbindungen gedacht haben.
Genau, aber wie sah es bei euch mit, also die Performance-Tests kamen ja von außen quasi rein, aber wie sah so die Testlandschaft bei euch im Team aus, wo du jetzt quasi reinkamst, wo diese Veränderung gerade im Gange war?
Also wir sind halt gestartet mit nicht so viel Testabdeckung und auch eher integrativen Tests und auch Code, der nicht immer so gut testbar war. Mhm. Und ich meine, ein Auftrag auch für uns von einem Trainer, als wir da reinkamen, war eben, dass man sich eine gewisse Unterstützung gehofft hat für die Verbesserung von Qualität, Struktur.
Testautomatisierung, ja.
Mhm. Also war vorher wenig automatisiert, war da auch viel, also manuelle, regressive Tests? Gab es sowas auch wie bei mir, eine Testabteilung?
Ja, genau, das gab's.
Okay.
Die gab's auch weiterhin, aber tatsächlich haben sich deren Rollen dann mit der Zeit geändert.
Was sich vielleicht zu eurem ganz gut ergänzt, ihr habt ja beide jetzt von Projekten erzählt, wo die Abtestung vom System eher ein bisschen unterversorgt war, wo ja auf jeden Fall zu wenig Qualität da war. Also, ja, bei dir, wo eigentlich Performance ein sehr wichtiger Teil war, und es auch überhaupt keine Performance-Besserung gab, sorry, ich sag bei dir, ich guck dabei in Richtung US. Und bei dir, Daniel, wo einfach noch überhaupt gar nicht irgendwie End-to-End-Test irgendwas da war und auch irgendwie das Design entsprechend gelitten hat. Ich glaube, mit den beiden Storys wäre es eigentlich ganz cool, wenn ich mal aus der anderen Richtung komme und so von zu viel Qualität erzähle.
Naja, zu viel?
ich sag mal, in meinen Augen zu viel Qualität. Und ja, ich muss da ein bisschen aufpassen, dass ich mich sehr, sehr vorsichtig aufdrücke, weil zu viel Qualität ist etwas, was ich ganz, ganz oft höre und das ganz, ganz oft von Leuten, die auf keinen Fall zu viel Qualität machen. Ja, vielleicht auch so ein Ausdruck, der da oft verwendet wird, irgendwie pragmatische Softwareentwicklung. Und ich bin zwar voll für pragmatische Softwareentwicklung, aber Pragmatismus bedeutet nicht einfach jegliche Qualitätsmaßnahme einsparen. Also vielleicht aus dem Hintergrund, Qualität kostet Geld, Qualität sollte aber kosteneffizient sein, sie ist kein Selbstzweck, aber wenn ich über zu viel Qualität rede, dann meine ich wirklich zu viel Qualität und nicht, da haben Leute überhaupt irgendetwas gemacht.
Kurze Nachfrage, das ist sehr oft das Wort Qualität genannt, was genau verstehst du unter Qualität, weil ich glaube, da kann man sehr breites Spektrum haben.
So, in dem Fall speziell, wenn wir jetzt über Testen reden, so ein bisschen alles leider. Also ich meine sowohl, weil ich mit Tests wie gutes Design feststelle, als auch wie gute Performance feststelle, als auch ich würde mal sagen, den Wert von meinen Stories wie gut evaluieren kann. Test ist leider ein relativ weiter Begriff. Aber ja. Jetzt in dem einen Projekt konkret, würde ich sagen, ging es viel um das funktionale Abtesten von der Software und um die Performance. Das waren so die zwei Hauptdinge da, wo irgendwie sehr, sehr viel investiert wurde. Und ja, ich fange mal vorne an. Das war so ein Projekt, bestand aus mehreren Microservices, die teilweise gar nicht so micro waren. Aber ich würde mal sagen, Qualität auf dem Level, wo ich konnte wirklich innerhalb von der ersten Woche den Code intuitiv lesen, verstehen und meine ersten Commits selbst machen. Das ist, verglichen mit anderen Legacy-Projekten, ist sowas innerhalb von den ersten paar Tagen zu können, absoluter Rekord. Also, wunderbar. Also, an der Stelle auch wirklich ganz, ganz viele Dinge, die ganz toll waren in dem Projekt. Ich konnte sehr, sehr viel lernen. Aber ja, Problem, das sie da aber schon ein bisschen hatten, dass einfach auf der Testebene so ein bisschen alles gemacht wurde. Ich habe ja vorhin schon irgendwie diesen Teil erwähnt, gute Testsuite sollte irgendwie schnell, wertvoll, kosteneffizient sein. Und gerade dieser kosteneffiziente Teil hatte halt einfach immer wieder gelitten. Also die hatten die Standard-Unit-Tests, wie ihr sie kennt, schön und gut. Davon einiges, dann darüber nochmal eine Schicht an Integrationstests, dann ist es auch weitergegangen. Dann gab es danach irgendwie Akzeptanztests mit Cucumber geschrieben. Und dann gab es nochmal ein komplett eigenes Projekt, das hatte irgendwie, das hieß das Live-Test-Projekt. So wie es ihr kennt, sind es wahrscheinlich eher so End-to-End-Tests oder API-Tests, die dort sehr viel gemacht wurden. Es gab nochmal zusätzlich Performance-Tests mit Gatling geschrieben. Ich versuche mich gerade zu erinnern, in welcher Sprache. Es war nicht die geläufige Sprache im Projekt, sondern nochmal eine andere. Es gab zusätzlich noch Contract-Tests mit Spring Cloud Contract. Ich würde mal sagen, so ganze Latte an Dingen, was einmal eine Menge Arbeit war, das ganze Zeug zu schreiben, aber auch so diese Testsuite unglaublich wartungsintensiv gemacht hat. Also, ja, so simple Sachen wie eine Credential-Änderung und so oder so waren zum Beispiel mehrere Tage Arbeit mit dann halt irgendwie, ja, einfach nur auf der Release-Umgebung sich noch die API-Tests überall wieder normal verbinden können. Und auch, ja, ich mache eine Änderung und fast alles funktioniert. Irgendwo in irgendeinem End-to-End-Test ist irgendwas kaputt gegangen und nachdem ich lang genug im Projekt war, war ich mir irgendwann so zu 99% sicher, wenn da was kaputt geht, dann ist nicht wirklich was kaputt gegangen, sondern ich muss wieder irgendetwas in diesem verdammten End-to-End-Test zurechtfrickeln. Also einfach so viele kleine Dinge, wo man irgendwie gemerkt hat, einfach, das ist irgendwie sind die Tests gerade super wartungsintensiv. Ich habe so eine ungefähr Heuristik, wo ich sage, ja, 50% Produktivcode, 50% Qualität und dort bin ich irgendwie oft über die 50% hinausgegangen mit dem Qualitätssicherstellen Teil. Und ja, gab eine Menge Vorzüge und ich würde sagen, ich habe es deutlich vorgezogen, diesen Projekten, wo ich einen richtig fetten Legacy-Monolithen unterwegs war. Aber so, ja, gelbe vom Ei war es auch nicht immer. Und das hat eine Menge Diskussion dort gekostet. Hat vielleicht ein bisschen damit angefangen, dass genau die Punkte, die ich gerade genannt habe, zu viel Qualität schnell interpretiert wurde als Rumschlampen, wenn man was anderes machen möchte. So diese falsche Tautologie. Entweder wir machen zu viel Qualität oder wir schlampen rum. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt nicht irgendwie, es gibt nur die, keine Ahnung, 0% oder die 100. Es gibt nicht die 90 oder die 80.
Also genau. Es wurde auch von dir erwartet, dass du in diese Test-Hierarchie, wie auch immer man das ganze Netz da nennen will, von den ganzen verschiedenen Testsystemen oder Testarchitektur, wie auch immer man das nennen will, wurde auch von dir erwartet, dass du quasi, wenn du was entwickelst, quasi die Tests anpasst, erweiterst, selber welche da überall schreibst?
Ja, vielleicht mehr aus dieser Richtung Teamverantwortung. Am Ende, wenn ich in so einem Team bin, schaue ich immer, dass ich halt auch irgendwie die Teamstandards halbwegs einhalte, solange sie nicht gerade absolut unverantwortlich sind. Also wenn mein Team sagt, schreib keinen einzigen Unit-Test, dann halte ich das für absolut unverantwortlich. Aber in dem Team würde ich sagen, war ich nicht so weit. Das heißt, solange diese Sachen in der Definition of Done drin standen, solange wir uns da geeinigt hatten, dass es erstmal das Level, auf dem wir entwickeln wollten, habe ich das auch mit eingehalten. Auch wenn ich fand, dass es irgendwie ein bisschen exzessiv ist. Aber ja, ich finde es auch noch nicht unbedingt angemessen, so halt, ja, wenn es irgendwie so Teamstandard gibt und irgendwie so Diskussionen drüber gab, dann irgendwie den Rebell zu machen und zu sagen, hier, wir haben drüber geredet, aber ich halte mich jetzt nicht dran. Oder wir haben eine Definition of Done, aber ich halte mich jetzt nicht dran, anstatt dass wir irgendwie über die Definition of Done nochmal diskutieren. Es ist, es gibt immer so einen gewissen Mehrwert darin, wenn einfach die Handschrift im Code im Team halbwegs einheitlich ist und nicht, wie viel Tests und so weiter jetzt bei einer Story mitgeliefert werden, wild sich unterscheidet, abhängig davon, wer sich die Story schnappt oder wer der umsetzende Entwickler war.
Also ich finde es ja ganz spannend, weil es ja so komplett konträr ist zu dem, was ich halt habe, weil ich kam in Projekte und ich bin in Projekten, wo es ja quasi so im Endeffekt genau das Gegenteil ist. Mhm. Es ist halt die Frage, ist das Ganze aus dem Team heraus so entstanden oder war das von dem Team oder ein Teilteam, das schon da war, einfach so gesetzt und man hat es einfach weitergeführt oder kam diese Anforderung von oben herab, weil, wie gesagt, aus in den Teams, wo ich komme, es ist zwar immer überall ein Qualitätsbewusstsein da gewesen, man hatte aber irgendwie nie so die Zeit von außen bekommen und hat sich dem quasi immer gebeugt, wenig Zeit, dann wird halt an der einen Ende in der Regel Tests und Qualität ein bisschen gespart. Mhm. Und wie war das dort?
Ja, also da war es war nicht von oben herab, sondern es war aus dem Team, also aus den Ingenieuren selbst heraus, was man auch sagen muss, dadurch, dass sie die Qualität so gut im Griff hatten und halt hat man denen auch da eine Menge Freiraum und Vertrauen gegeben, weil am Ende die haben halt ihren Job gerockt, so. Die haben Dinge fertig bekommen, so. Die hatten, das war wirklich, ich hatte noch nie ein Team, das wirklich sich so sehr wie das fliegende agile Team, das man sich immer wünscht, irgendwie angefühlt hat. Ich meine, die waren wirklich, all diese Qualität war nicht nur irgendwie zum Selbstzweck, sondern die waren wirklich in der Lage, schnell Anforderungen umzusetzen und dabei immer noch die Qualität hochzuhalten, um das nicht nur irgendwie reinzufriemeln. Und einfach dieses, okay, man hat aber von außen das Tempo gesehen, in dem die entwickeln und ihnen dementsprechend auch die Freiräume gegeben, da ja weiter in der Qualität zu arbeiten, weil das einen sehr offensichtlichen Effekt hatte. Ich glaube, es gab keinen Zeitpunkt, wo ich nicht das Gefühl hatte, dass sie nicht irgendetwas in der Software verbesserungswürdig fanden. Aber dadurch, dass sie halt nie in diesen riesigen Legacy-Code-Rückstand gekommen sind, konnten sie halt sehr gut die Balance zwischen fachlichen Innovationen und technischen Innovationen halten. Also vielleicht konkret, was es bedeutet, wenn ich sage, zu viel Qualität. Ja, sie sind schnell vorangekommen, sie konnten Dinge wegrocken, sie waren ziemlich fliegend. Aber und da reden wir jetzt wirklich schon von Mikrooptimierung an der Stelle. Aber es war auf einem Level, wo sie noch schneller hätten sein können, wenn sie gesagt hätten, okay, wir sparen einfach die eine oder andere Sache oder dies und das jetzt exzessiv. Einfach, Und ich würde sagen, bei so harten Legacy-Themen, da rede ich meist davon, dieses Team könnte 10-mal oder 20-mal so schnell sein. Bei dem Team hätte ich gesagt, okay, die hätten vielleicht 20% schneller sein können. Nicht 20-mal, also nicht 2000%. Aber ja.
Von den genannten Testebenen oder ja. Testarten, die es gab, welche hättest du gesagt, also war es auf allen Ebenen sozusagen sehr viel Qualität, wo man auch Abstriche hätte machen können oder gab es einen speziellen Punkt?
Also meine These war, wir haben da zu viele verschiedene Ebenen und zu viele Sachen gleichzeitig. Und ja, keine Sorge, Geschichte ist auch noch nicht fertig. Also ich war ja irgendwie ein paar Jahre im Team unterwegs. Es war nur so der Anfangszustand, wie ich reingekommen bin. So zwei große Thesen, die ich da hatte. Einmal Cognitive Load, gerade wie so Dinge wie Performance-Tests nochmal in einer anderen Sprache, wie eigentlich die Projektsprache selbst, macht sich unbedingt einfacher. Oder ja, macht's unnötig schwerer, da ja nochmal eine weitere Programmiersprache lernen zu müssen. Aber das andere Ding war mit all diesen Schichten, was war es, Unit, Integrations, Akzeptanz, E2E und so weiter. Vor allen Dingen mit den Contract-Testern noch waren einfach irgendwann zu viele verschiedene Schichten dort, die immer wieder das Gleiche getan haben. Was in dem Team dann irgendwann geholfen hat, war einfach so eine Betrachtung mal zu gucken, okay, was haben wir denn alles und auch mal zu bewerten. Wie schnell ist das? Wie wertvoll ist das? Wie kosteneffizient ist das? Und die Sache war, ich meine, schnell ist nochmal so eine eigene Sache, aber bei wertvoll konnten wir bei jeder einzelnen Schicht irgendwie einen einzigartigen Mehrwert feststellen. Die hat irgendwie jede Suite hat auf ihre eigene Art nochmal etwas beigesteuert. Also sowohl die Unit-Tests, die halt die übliche Coverage-Optimierung hatten, als auch die Integrationstests, die einfach so früh und immer noch halbwegs feingranular Dinge melden konnten. Die Akzeptanztests, wo halt ja diese High-Level-Value-Optimierung drin war. Auch die End-to-End-Tests, die konnten einfach besser als alles andere mir sagen, okay, vielleicht läuft's überall individuell, aber im Gesamtsystem ist etwas kaputt und so weiter und so fort. Aber was wir halt auch betrachtet haben, war die Kosteneffizienz. Und da gab's einen Kandidaten, der ist wahnsinnig herausgestochen, und das waren die End-to-End-Tests. Also einmal, ja, auch bei dem Wert, was bei denen herausgestochen ist, sie hatten ziemlich oft keine useful failures, sondern halt, ja, sind aus irgendwelchen Gründen fehlgeschlagen. Die Infrastrukturkosten waren nicht ohne, der Implementieraufwand war auch nicht ohne und vor allen Dingen irgendwie der Wartungsaufwand war einfach immens bei den Dingern. Und das hat dann am Ende dazu geführt, dass wir wirklich irgendwie gesagt haben, okay, wir haben die Contract-Tests, wir haben die Akzeptanz-Tests und damit ist vielleicht einfach auch gut. Und wir fangen jetzt an, irgendwie diese End-to-End-Tests nicht weiter aufzubauen. Wenn wir einen das nächste Mal warten müssen, dann schmeißen wir ihn stattdessen weg und schauen halt stattdessen, können wir da irgendwie einen Akzeptanz- oder Contract-Test oder so draus definieren und einfach irgendwie diese Schicht nach und nach abgebaut haben. Dadurch, dass an allen anderen Stellen die Qualität immer noch so hoch war, hat das keinen signifikanten Einbruch in der Qualität gemacht oder halt irgendeinen Unterschied gemacht in der Menge an Bugs, die auf Produktion gegangen sind. Großer Teil von dem Ganzen war auch, als ich da angefangen habe, gab es diese Contract-Tests noch nicht. Die waren noch ein bisschen am Kommen und da war das Know-how auch noch relativ niedrig, was Contract-Tests anging. Da wurden auch eine Menge Experimente gemacht und da haben wir auch irgendwie ein bisschen Mist gebaut, bevor wir verstanden haben, worum es eigentlich in Contract-Tests geht und wie wir die richtig machen. Aber ja.
Ja, da habe ich jetzt, ja. Hätte ich mal zwei Nachfragen. Also du hast jetzt gesagt, die Contract-Tests habt ihr dann eingeführt, dass du reinkamst. Was waren die grundlegende Motivation, dann überhaupt Contact-Tests einzuführen, wenn man noch gar nicht weiß, für was man sie gebraucht hat?
In dem Fall einfach Experiment. Also wirklich, ja, wir schauen es uns mal an. Wir gucken mal an, wie Spring Cloud Contract funktioniert. Wir wollen auch mal gucken, wie das läuft, was wir da hinkriegen und so weiter. Welche Aussagekräfte die Tests dann haben. Und ja, also es war einfach nur, ein paar Leute hatten mal ein bisschen links rechts geschaut, gehört, dass das eine coole Sache ist und wollten es mal ausprobieren. Und genau, dann hatten wir den ersten Contract-Test und ja, waren eigentlich relativ zufrieden mit dem, was der geliefert hat. Wir haben dann Spring Cloud Contract benutzt und das hat schon ein paar ziemlich neate Features. Ich glaube, ja, das ist schon ganz cool. Also du kannst ja dann einfach in dem Provider kannst du dann deine Contracts definieren und das Beste ist, aus diesen Contracts dann Stubs generieren, die du wieder einfach in anderen Services, die den aufrufen, so kannst du diese Stubs dann einfach über deine Versionskontrollsystem Git oder Maven oder was auch immer wieder importieren und direkt benutzen, um gegen diese so aus dem Contract generierten Stubs zu testen, was schon irgendwie ziemlich neat war. Also da einfach zu sagen, okay, hier ist ein Stub, jetzt schau, dass irgendwie deine Aufrufe gegen diesen Stub funktionieren. Und solange sie das tun, hältst du den Contract ein. Das ist
Aber habt ihr, also hattet ihr ein konkretes Problem oder irgendeine Situation, die ihr verbessern wolltet durch die Tests oder war es mehr so eine Art Innovationsgedanke, der euch dazu gebracht hat?
Nee, ich glaube, es war am Anfang einfach nur Experimentgedanke. Wir probieren mal was aus und schauen, wie es sich anfühlt. Und ja, wenn ich ganz ehrlich bin, da war natürlich so ein bisschen der Hintergedanke, okay, wir hatten da schon einen Blick auf unsere Testsuite geworfen und hatten vielleicht schon das Gefühl, dass ja die vielleicht ja gerade noch nicht so ganz das Gelbe vom Ei ist und da wir eine Menge Overhead da haben und ein paar neue Dinge ausprobieren sollten und schauen, ob wir da was austauschen können. Aber ja, fand ich, passte für mich aber auch ganz gut zu diesem emergenten Architekturgedanken halt dazu. So in einer emergenten Testarchitektur sollte es auf jeden Fall immer Raum für Experimente geben. Einfach mal, das heißt jetzt nicht, ich probiere auch nur willy-nilly irgendwas aus, falls gerade der neueste Hype ist, sondern halt eher, okay, ich habe das Gefühl, dies und das könnte aus dem und dem Grund uns ein bisschen Abhilfe verschaffen. Wir müssen uns da nicht 100% sicher sein, aber wir können es mal ausprobieren. Das war so, ja, ich würde mal sagen, der Gedanke, mit dem das irgendwie mit dem Contract-Test bei uns angefangen hat.
Ja, du hast ja jetzt auch erwähnt, dass ihr dann so peu à peu die End-to-End-Tests abgebaut hattet. Mhm. Und da wäre jetzt auch diese, wie kam da der Stein ins Rollen? Weil das ist ja auch eine wichtige Entwicklung dann in eurer Testarchitektur gewesen.
Mhm. Ja, ich glaube wirklich Kostenbetrachtung. Einfach mal ein gutes Inspekt, wo man sich hingesetzt hat und einfach nur versucht hat, mal holistisch diese Test-Suites zu bewerten. So, oder die verschiedenen Schichten und die verschiedenen Testarten zu bewerten. Und ja, ich habe da noch ein paar weggelassen so nebenbei. Wir hatten natürlich noch die ganzen üblichen statischen Tests, also SonarQube und Snyk und so weiter. Aber ja.
Aber das hattet ihr von außen motiviert oder hattet ihr einfach selbst gesehen, okay, wir produzieren einen Haufen Kosten und möchten die senken? Oder wurde von außen gesagt, ja, hier, was braucht ihr so viel Infrastruktur? Bitte schaut mal nach. Oder
Also sowohl als auch. Wir hatten einen Haufen Infrastrukturkosten und die haben wir auch selbst transparent gemacht. Aber es war jetzt nicht so, dass von außen der Druck kam, ihr müsst das schaffen, sondern das Vertrauen so hoch war, dass wir auch selbst irgendwie nach dem Transparentmachen gesagt haben, okay, wir finden diese Infrastrukturkosten relativ hoch und vielleicht können wir die reduzieren. Und ja, und nicht nur die, sondern es gibt auch noch so einen Haufen Kosten für Wartungsaufwand und so weiter. Vielleicht können wir die auch reduzieren. Also es war, wie gesagt, ich rede hier leider von so dem ziemlich idealen Team, Entschuldigung. Also es war zu jedem Zeitpunkt halt irgendwie das Vertrauen da, dass wir es jetzt im Griff haben. Und als wir dann halt gesagt haben, okay, wir sehen einfach noch eine Menge Einsparung und irgendwie ein bisschen Ineffizienz und so weiter, da war halt auch, ja, hat man uns das auch von innen heraus, von uns aus treiben lassen. So, ja. Also, ja. Falls irgendjemand aus dem Team gerade zuhört, so ganz, ganz tolles Team. Ja.
Also prinzipiell glaube ich, dass es ein relativ gutes Schlusswort sogar ist. möchte einer von euch noch etwas ergänzen, bevor wir Richtung Ende gehen?
Vielleicht nicht ergänzen, aber was schon vorher so ein bisschen mein Bauchgefühl war und was, glaube ich, auch eure Berichte bestätigt haben, dass es halt viel mit Feedback zu tun hat, dass man eben schauen muss, wo steht man, was hat man vielleicht für Probleme oder Ziele und dass man dann eben irgendwas justieren kann. Meistens wahrscheinlich was hinzufügen, aber in manchen Fällen auch mal was vielleicht reduzieren oder weglassen kann. Und ich glaube, das kann man sozusagen auf verschiedenen Ebenen machen. Also das kann man irgendwie mit den Unit-Tests machen, dass man irgendwie sagt, okay, ich implementiere es mit Unit-Tests. Wenn ich denke, dass ich fertig bin, starte ich mal die Anwendung, schaue, ob ich alles habe. Und potenziell merke ich dann, ich habe was vergessen oder mir fällt noch ein Fall ein, den ich eigentlich testen müsste. Und dann gehe ich halt wieder zurück, sozusagen, um meine Tests zu ergänzen. Oder ich bin wirklich fertig und denke, dieser Feedback-Gedanke auf sozusagen allen Ebenen und in verschiedenen Aspekten, der gehört auf jeden Fall rein.
Ja, 100%. Ja, absolut bei dir. Also ich würde auch sagen, Fundament von, wenn du so etwas wie emergente Testarchitektur machen möchtest, ist ein funktionierender Inspect-and-Adapt-Mechanismus. Also du ballerst dich einfach nur eine Testpyramide rein, weil Testpyramide gut ist, sondern du schaust, was sind die Probleme und wie löse ich die als nächstes und was ist jetzt so der beste kleine nächste Schritt. Und ja, vielleicht kommt da am Ende irgendwie eine Testpyramide bei raus, vielleicht aber auch was ganz anderes. Man verliert irgendwie oft so aus den Augen, worum es eigentlich geht bei meiner Testarchitektur, was ist eigentlich das, was ich erreichen möchte. Und einfach diesen Punkt nach Hause zu treiben, irgendwie, das ist eine gute Architektur, wenn sie diese drei Kriterien erfüllt. Sie ist schnell, sie ist wertvoll, sie ist kosteneffizient. Und ja.
Dann auf alle Fälle vielen Dank euch beiden. Wir haben relativ viel jetzt über Tests geredet, haben hoffentlich unsere Ansichten darüber und unsere Erfahrungen ein bisschen mit euch teilen können da draußen. Und generell, Tests sind wichtig, aber es ist halt im Maße, wie man sie einsetzt und verwendet. Das sollte hoffentlich jetzt klar geworden sein, dass das der Hauptunterschied ist und nicht Tests um Tests willen geschrieben werden. Zumindest mal ist das mein Take aus dem Ganzen. Dann, wie gesagt, euch vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Ja, danke dir. Danke euch.
Danke. Tschüss.
Schön, dass du auch bei dieser Folge von Andrena entwickelt dabei warst. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Themenvorschläge. Du erreichst uns unter podcast-feedback@andrena.de.